Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Beten Sie mit Ihren Kindern, vielleicht als Mutter, als Vater, vielleicht sind Sie Opa, Oma, Patentante oder Patenonkel oder Sie sind vielleicht Betreuerin oder Betreuer im Kindergarten oder einer Gruppenstunde. Und ich erinnere mich gerne an Besuche bei meinen Großeltern. Das Highlight mit dem Opa war immer das gemeinsame Anschauen der Sportschau. Das Highlight mit der Oma war, wenn sie mich abends ins Bett brachte, sie deckte mich zu und sie sang für mich Guten Abend, Gute Nacht. Zunächst sang sie das ganz allein, ich hörte zu und später, so erinnere ich mich, sangen wir das auch gemeinsam. Und vor allem diese Zeilen von Englein bewacht und morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, diese Zeilen wurden für mich zu Gebeten, weil ich mich dann so richtig vertrauensvoll in die Nacht hineinlegen konnte. Das sind schöne und bewegende Momente in meiner Erinnerung an meine Kindheit. Ein anderes Beispiel. Später saßen wir einmal in unserem Hauskreis mit den dann inzwischen gekommenen Kindern zusammen und jemand hatte die Idee, man könnte doch die Kinder segnen. Aber eines der Mädchen wollte nicht kommen. Und wir fragten sie, ah, das ist doch schön, wenn wir dich segnen, warum willst du das nicht? Sie sagte, ich will noch nicht ins Bett. Für sie war Segnen gleich ins Bett gehen müssen. Das hatte sie so gelernt. Das war vielleicht nicht ganz so begeistert. Also war es für die Eltern ein guter Impuls, ihr Kind auch mal unabhängig vom ins Bett gehen zu segnen. Und ich glaube, das hat funktioniert. Zwei Beispiele, wie man mit Kindern beten kann. Zwei Beispiele, wie man Kindern Glauben weitergeben kann. Und Kindern Glauben weitergeben, da läuft auch ganz viel über das Erzählen von biblischen Geschichten, über spaßmachende und spannende Spiele, über kindgerechte Lieder und über schöne Gottesdienste mit den Kindern. Ganz viel läuft auch über die persönliche Note, die vermittelte Stimmung und darüber, ob der Erwachsene in seinem Alltag das auch lebt, was er dem Kind erzählt. Denn die Kinder, sie wissen es wahrscheinlich, sie schauen und spüren schon ziemlich genau hin, und sie merken auch, wenn da was passt oder wenn da was nicht passt. Kindern Glauben weitergeben, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Und ich begrüße dazu Dr. Ute Horn. Frau Horn ist verheiratet, hat 7 Kinder. Sie lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Sie ist Ärztin, Seelsorgerin, Bestsellerautorin und gefragte Referentin, gerade auch für Familienthemen. Grüß Gott, Frau Horn.
Ja, guten Morgen.
Ja, Kindern Glauben weitergeben, bevor wir da gleich näher drauf einsteigen. Wie bereiten Sie sich denn mit Ihrer Familie auf Weihnachten vor? Weil das ist ja gerade steht ja an und vielleicht können Sie da ein bisschen erzählen, wie Sie das als Familie tun.
Ja, was sehr schön ist, ich habe meine Kinder mal gefragt, wann ist Familie am schönsten? Und da haben sie gesagt, in der Advents- und Weihnachtszeit und zu Geburtstagen. Also das heißt, wenn wir zusammen feiern, wenn wir was zusammen machen. Und nicht umsonst heißt ja Weihnachten auch das Familienfest. Das, was bei uns fester Bestandteil ist, ist, dass ein Adventskalender gebastelt wird. Und jedes Kind immer abwechselnd da mal reingucken darf, was wir da vorbereitet haben. Und das wechselt sich ab mit Aufgaben und aber auch Dingen, die sie selber bekommen. Und eine Aufgabe kann zum Beispiel sein, überlege dir einen Menschen, den wir in der Adventszeit einladen, der es vielleicht nicht so gut hat wie wir, der vielleicht krank ist oder arm ist. Oder wen könnten wir besuchen, wem könnten wir eine Karte schreiben. Also immer auch ihnen den Blick zu öffnen für andere Menschen. Das ist uns in der Adventszeit auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht so mit dem Hintergrund auch, eigentlich hat ja Jesus Geburtstag und nicht wir haben Geburtstag. Und was könnten wir ihm auch schenken? Denn wir lesen ja auch in der Bibel, dass was wir einem der geringsten anderen getan haben, das haben wir Jesus getan. Und so auch immer die Sicht für den anderen mit hineinzunehmen, das ist uns ganz wichtig. Und ich kann mich auch erinnern, an einem Weihnachtsfest haben wir, also vor der Krippe, hatten wir so eine Schale aufgebaut. Und wir haben gesagt, überlegt euch, was ihr Jesus schenken könntet. Und ich habe ihnen dazu eine Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen. Das ist eine fiktive Geschichte, der zu Jesus geht, als Jesus geboren ist und da in der Krippe liegt. Und er schleicht sich da so mit rein, als die drei heiligen Könige vor Jesus knien und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe schenken. Und er denkt so, ach, ich habe überhaupt nichts, was ich Jesus schenken kann. Ich habe keine tolle Eisenbahn, ich habe kein schönes Buch. Ach, ich weiß eigentlich gar nicht. Und dann geht er aber doch an die Krippe, als die drei heiligen Könige weg sind. Und dann sagt er, ach Jesus, ich würde dir so gerne was schenken. Und dann sagt Jesus, Ich hätte was, was du mir schenken könntest. Wie wär's, wenn du mir deine 5 in Mathe schenkst? Ach nein, Jesus, das ist doch ganz furchtbar gewesen. Da habe ich doch so viele Fehler gemacht. Und dann antwortet diese in dieser Geschichte Jesus, ja, aber wenn du mir immer alles schenkst, was nicht gut läuft in deinem Leben, da würde ich mich riesig drüber freuen und da könnte ich dir helfen. Und ich hätte noch einen zweiten Wunsch. Wie wär's, wenn du mir die kaputte Tasse schenkst, die vorgestern kaputt gegangen ist? Ach nein, Jesus, sagt er, da war ich doch so ungeschickt und die Tasse ist runtergefallen und ist ganz in 1000 Scherben zerschellt. Das kann ich dir doch nicht geben. Ich würde dir lieber eine ganze schenken. Und Jesus sagt wieder, wenn du mir alles, was zerbrochen ist, in deinem Leben gibst, da würde ich mich freuen. Und das Dritte ist, was ich mir von dir wünsche, ist, dass du die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, wie die Tasse kaputt gegangen ist, wenn du mir die noch schenkst. Und da fängt der kleine Junge an zu weinen und sagt, nein, Jesus, das geht jetzt wirklich nicht. Ich habe doch meine Mama angelogen. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich so wütend war und sie deswegen runtergefallen ist. Und ich habe einfach nur gesagt, das ist so passiert. Und Jesus sagt, ja, und wenn du mir auch das alles bringst, wo du gelogen hast in deinem Leben und um Vergebung bittest, dann hast du verstanden, was wirklich Weihnachten ist. Und so habe ich die unseren Kindern erzählt und habe gesagt, überlegt euch, was in der letzten Zeit nicht gut gelaufen ist, wo ihr gestritten habt, wo ihr vielleicht um Vergebung bitten müsst, wo ihr was in Ordnung bringen müsst. Und das legt da in die Schale. Und ich denke, dann verstehen die Kinder, was Weihnachten ist, warum Jesus gekommen ist.
Mhm. Das Beispiel, den Glauben weiterzugeben, also auch im Sinne von Adventskalender, heißt es dann, sie machen gar nichts mehr mit Schokolade?
Doch, es gibt auch einen Adventskalender mit Schokolade und zusätzlich ist ein Adventskalender, den ich halt selber bastel für die Kinder und da haben sie auch schon mal drin, du darfst dir heute ausnahmsweise mal eine Portion Pommes holen oder wie wär's, wenn du dir überlegst, was wir jetzt in der Adventszeit als Familie zusammen machen, du darfst einen Videofilm aussuchen oder wir können mal zusammen kegeln gehen oder schwimmen gehen. Das haben wir schon lange nicht als Familie gemacht. Also ich habe immer versucht, etwas zu machen, was wir als ganze Familie machen, war immer drin. Dann etwas, was für das einzelne Kind was Schönes ist, was es sonst nicht macht. Es war auch zum Beispiel, wir haben bei uns in der Stadt ein Finanzamt und da gibt es noch einen Paternoster. Und dann habe ich den einem Kind reingeschrieben, ich gehe mit dir mal Paternoster fahren. Das gerade, was ist das? Den habe ich ja noch nie erlebt und so. Also auch sowas habe ich mal reingeschrieben. Aber halt immer auch jeweils auch eine Aufgabe, die sie hatten.
Also die Advents- und die Weihnachtszeit, was ganz wichtig ist für Kinder und für die Familie. Jetzt müssen wir natürlich erzählen, dass Ihre Kinder schon ein bisschen älter sind. Die sind, glaube ich, das Jüngste ist 17, das Älteste 29.
Sind sie älter. Mhm.
Das bedeutet, das hat sich auch ein Stück weit gewandelt. Wie machen Sie jetzt noch, hat sich das irgendwie erhalten, dass Sie als Familie auch die Adventszeit, weil die sind ja teilweise gar nicht mehr zu Hause.
Nee, also 3 sind schon aus dem Haus. Beziehungsweise der 4. ist jetzt gerade auch aus dem Haus gegangen, 3 sind noch zu Hause, aber die Kinder sind halt von 17 bis 29 Jahre, von daher hat sich das geändert. Nur noch einer ist jetzt da sehr dran interessiert gewesen, an so einem Adventskalender, der Jüngste. Und für den habe ich dann einen auch alleine gemacht, aber auch er hatte halt Aufgaben drin. Mein Mann und ich, wir haben zum Beispiel die Angewohnheit, dass wir einmal in der Woche einen sogenannten Eheabend haben. Den haben wir uns also erhalten, dass wir etwas Schönes machen. Und da habe ich ihm reingeschrieben, überleg dir doch eine kleine Überraschung für deine Eltern zum Eheabend. Und mein Mann kam von der Arbeit, ich kam vom Einkaufen und dann hatte er Bratäpfel gemacht mit Anlesesoße, die wir dann essen konnten. Und das war total schön. Also wir haben das ein Stück noch erhalten, wobei das natürlich jetzt ausläuft, wenn der Letzte aus dem Haus geht. Aber auch als dann die älteren Kinder aus dem Haus gingen und zum Studieren waren, da habe ich mit den jüngeren Kindern für die Älteren einen Adventskalender gebastelt und den konnten die dann mitnehmen. Also es ist schon immer noch jetzt das erste Jahr eigentlich, dass ich gesagt habe, also die Kinder sind jetzt 29 und 27, haben ihr Studium abgeschlossen, die brauchen jetzt keinen mehr. Außerdem kommen jetzt natürlich zunehmend auch Partner dazu. Dann denke ich, dann können die das auch für ihre Partner machen und dann muss ich das nicht mehr machen. Mhm. Aber es war immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich erhalte es mir ein Stück weit teilweise noch, dass ich für Patenkinder nochmal wache oder ich habe jetzt auch in der Adventszeit mehrere Adventskränze selber gemacht und habe dann so weise Sprüche einfach reingetan und die nummeriert von 1 bis 24 und habe die da reingesteckt in den Adventskranz und wenn ich irgendwo eingeladen war, habe ich diesen Adventskranz mitgenommen. Und das fanden die Menschen auch sehr beeindruckend und sehr schön, dass sie immer jeden Tag so einen weisen Spruch mitlesen durften.
Die Frage ist ja immer, was bei Kindern wirklich ankommt. Ein Indiz ist natürlich, was sie uns zurückmelden. Jemand hat auch mal gesagt, was wirklich bei Kindern ankommt und bleibt, das ermisst sich erst, wenn man sieht, was Sie wiederum Ihren Kindern weitergeben. Das ist bei Ihren Kindern jetzt noch zu früh, das werden Sie dann sehen, wenn Sie mal dann auch Oma und Opa sind. Aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, was geht so in die DNA hinein vom Glauben, dass man auch das dann den Kindern weitergeben kann? Oder sehen Sie da schon in Ihren Kindern erste Zeichen, wie die das an andere weitergeben?
Ja, ich sehe das schon. Sie haben eben auch gesagt, Patentante, Patenonkel. Also unsere Kinder sind schon Patentanten, Patenonkel geworden. Und sie basteln dann für ihre Patenkinder auch schon Adventskalender. Das finde ich ganz interessant, ganz faszinierend. Das habe ich auch bei meinem ersten Patenkind schon erlebt. Dem habe ich jedes Jahr zu Weihnachten oder in Adventszeit einen Kalender gebastelt. Und als er das erste Mal Patenonkel wurde, war das für ihn selbstverständlich, dass er das auch gemacht hat. Und das ist letztendlich das große Thema Vorbild sein, ne? Was die Kinder bei uns kennenlernen, was sie auch als gut empfinden, das geben sie natürlich auch gerne weiter. Und wenn sie so eine gute Erfahrung mit Adventskalender gebastelt haben, wo sie sagen, boah, das war immer so spannend, jeden Tag nachzugucken und okay, die Aufgaben waren auch ganz gut, damit man nicht nur so egoistisch und selbstzentriert war, dann geben die das auch gerne weiter.
Kommen wir ein bisschen mal zum Thema. Jetzt wissen wir einiges über die Familie Horn, wie Familie Horn Weihnachten angeht, also vorbereitet im Advent. Und ja, wir wollen über das Thema Kindern Glauben weitergeben sprechen. Frau Horn, Sie haben ein Buch geschrieben, erschienen im SCM Hensler Verlag, mutig mit den Kindern wachsen. Mhm. Ja, also gemeinsam, das ist ein ganzes Buch, wo es um Kindererziehung, um gemeinsame Familienentwicklung geht. Und da ist eben auch ein Kapitel diesem Thema Kindern Glauben weitergeben gewidmet. Ja. Sie beginnen dieses Thema mit einem ganz interessanten Satz. Gott hat keine Enkelkinder. Was meinen Sie denn damit, Gott hat keine Enkelkinder?
Ja, also ich gehe davon aus, dass Gott nur Kinder hat und keine Enkelkinder. Das heißt, dass jeder Mensch selber diesen Schritt gehen muss, zu sagen, ja, ich halte das für wahr, ich glaube das, was in der Bibel steht, ich halte das für wahr, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und mich von der Schuld erlöst und dass ich hier schon auf dieser Erde Sündenvergebung habe. Ich kann das vorgelebt bekommen, ich kann das bei meinen Eltern sehen, ich kann das in der Kirche erleben, aber es bleibt für dieses Kind, wird es nur zu einem Wert, zu einer Gewissheit, wenn es selber lebt und selber erfährt. Das ist vielleicht wie Schwimmen. Ich kann mir auch tausendmal angucken, wie andere Leute schwimmen. Ich kann Schwimmunterricht theoretisch machen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich ins Wasser gehen muss und ausprobieren muss und lernen muss und üben muss. Und das, denke ich, ist beim Glauben auch so. Die Kinder gucken oft, wie macht die Mama das? Okay, sie hat jetzt Not, sie betet, sie geht auf die Knie. Sie handelt dann, sie spricht das Vaterunser oder geht in den Gottesdienst. Sie gucken das an, sie gehen mit, weil wir sie auch mitnehmen. Wir haben ja auch den Auftrag, sie zu erziehen dahin. In der Bibel steht in Sprüche 22,6, trainiere dein Kind den Weg, den es gehen soll. Dann wird es auch nicht davon lassen, wenn es alt ist. Also erziehe es dahin, zeige ihm, was der gute Weg ist. Aber irgendwann müssen sie auch sagen, ja, ich will das auch leben und es ist auch meins. Und spätestens, wenn sie aus dem Haus gehen, werden sie nicht mehr so viel Einfluss darauf haben. Und dann ist es an dem Kind zu sagen, ja, ich will auch ein Kind Gottes sein. Und Enkelkinder gibt es, wie gesagt, nicht.
Mhm. Beispiel gerade von gestern, wir sind losgefahren haben wir uns getroffen, sind losgefahren und die Tochter hat noch gefehlt. Und die Mutter sagte dann, ja, jetzt komm halt. Und dann sagte sie zu mir, ja, das ist irgendwie jeden Tag so, ich bin schon da und ruf sie dann hinterher. Und dass wir dann irgendwie pünktlich kommen, das ist mein Job und die Tochter kommt dann irgendwann und dann reicht's gerade noch so. Und dann dachte ich auch, ja, interessant, solange die Mutter ja noch da ist und ruft, dann wird die Tochter irgendwann kommen. Aber dann, wie Sie sagen, wenn die Tochter aus dem Haus sein wird, dann ist die Frage, wie hat sie das gelernt? Dann ist sie plötzlich in der Situation, sich selber zu organisieren. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Transfer, das Kind dazu zu bekommen, selber dann diese Schritte zu gehen. Würde das reichen, jetzt am Beispiel dieser Familie zu sagen, ja, solange die Mutter da ist, macht es die Mutter und wenn dann die Mutter nicht mehr da ist, macht es dann das Kind oder wäre das zu riskant?
Also ich denke, das ist altersabhängig, dass man das Kind dann auch dahingehend erzieht. Also ich kann auch sagen, also mein Auto fährt um 10 Uhr, wenn du nicht da bist, musst du laufen. Ja, wäre dann Erziehung. Das ist eine logische Konsequenz. Und das ist ja überhaupt das Wichtigste in Kindererziehung, logische Konsequenzen zu finden. Also das ist mir ganz wichtig. Also wenn ich den Kakao umwerfe, ist die logische Konsequenz, dass ich mir einen Lappen aus der Küche hole, das wieder alles aufwische. Und da wäre die logische Konsequenz, wenn ich sage, wir machen was aus. Ich bin gerne bereit, dich zum Geigenunterricht zu fahren, aber das Auto geht um 10. Und wenn du nicht da bist oder um 15 Uhr, dann musst du gucken, wie du selber kommst. Du hast noch ein Fahrrad, du hast vielleicht auch eine Bus- und Bahnkarte, da musst du dich selber organisieren. Ja, oder bei uns war es jetzt so der Transfer, dass unser Kind in die Lehre ging und der sich immer noch morgens wecken ließ von mir. Und dann oft, ach, ich dachte, na, das kann doch nicht sein, es muss aber wirklich endlich aufstehen. Er hatte sich auch Wecker gestellt, aber dachte dann, die Mama kommt ja schon irgendwann. Ne? Nach dem Motto, er guckt auf die Uhr und sagt, also wenn die Mama jetzt nicht gleich kommt, komme ich zu spät zur Arbeit. Ja, also so ungefähr, die Mama hat Schuld. Und irgendwann habe ich gesagt, so, es ist mir jetzt egal, ich mache nicht jeden Morgen diesen Stress und du stellst dir jetzt von mir aus 2-3 Wecker, ich komme nicht mehr. Und das hat dann 2-3 Mal gedauert und auf einmal klappt es. Oder auch wenn ich mal eine Woche weg bin, klappt es auch. Nur das ist, glaube ich, was wir Eltern dann irgendwann auch in die Tat umsetzen müssen. Das tut uns dann manchmal mehr weh als dem Kind. Ich habe das jetzt wirklich ganz traurig erlebt an Nikolaus. An Nikolaus stellt man ja am 5. den Stiefel raus, nicht am 6. Das kapieren manche Kinder ganz schwer. Und ich habe dann gesagt, also wer keinen Stiefel rausstellt, kriegt auch nichts. Ja, und ein Kind hat es wirklich vergessen. Der hat den ganzen Tag dran gedacht und abends hat er es vergessen. Jetzt ist dieses Kind schon 19, ne? Ist vielleicht was anderes, wenn das Kind 3 ist. Aber das Kind ist 19 und ich hatte halt für alle 3 Kinder da eingekauft und habe mich schon drauf gefreut, habe mir für nachts um 12 den Wecker gestellt, bin hochgegangen. Oh nein, kein Stiefel da. Ich runter, ich denke, gut, ich gebe ihm noch eine Chance, ich stelle um 6 den Wecker. Vielleicht sieht er ja morgens, steht er auf, sieht an den anderen Stiefeln, oh, ich habe es vergessen. Also bin ich um 6 nochmal hoch, der Stiefel stand immer noch nicht da. Also mir tat das so weh. Das ist das Problem oft, dass uns Eltern das oft viel weher tut als dem Kind. Das Kind sagte dann, oh nein, Mama, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Aber der Nikolaus kann nicht noch kommen. Nee, ich sagte, er war heute Nacht da, tut mir leid. Ja, aber wann? Ich dachte dann, das ist eine harmlose Konsequenz, das wirklich zu lernen, dass es auch ein zu spät gibt. Es gibt auch ein, ich verpasse den Bus, wenn ich nicht rechtzeitig gehe. Und Mama ist nicht an allem schuld. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, diese Botschaft auch ins Land zu geben, dass wir können noch so gut unsere Kinder erziehen und noch so gut alles richtig machen. Wir sind aber nicht an den ganzen Fehlern, die unsere Kinder trotzdem tun, schuld. Sie haben eine Eigenverantwortung, müssen das umsetzen. Und da muss man eine Gratwanderung gehen. Und manchmal, gerade wie jetzt bei diesem Nikolausstiefel, ist es eine harmlose Art und Weise zu lernen, mein Handeln hat Konsequenzen.
Die Angst ist ja, dass die Mutter sich dann lieblos vorkommt. Er sagt, mein Auto fährt um 10, sie fährt dann wirklich um 10. Ja. Sie haben schon geschildert, die Mutter macht sich Gewissensbisse dann, war ich jetzt lieblos oder wie fühlt sich mein Kind, das Arme und was weiß ich. Und damit ist man ja schon in so einer Spirale drin. Also da in eben trotzdem liebevoll zu bleiben und das klar zu erklären, die Kommunikation ist, denke ich, da auch wichtig, wie man dann drüber spricht.
Genau, das ist ganz wichtig. Sie muss es vorher ankündigen. Sie kann es nicht einfach machen. Ja, sie wird ankündigen, hör mal, morgen ist es so, um 10 Uhr werde ich fahren. Und letztendlich habe ich in unserer Kindererziehung erlebt, dass Kinder uns dafür achten, wenn wir konsequent sind und uns nicht verachten dafür. Weil die wissen ja selber auch, was sie falsch gemacht haben. Und wenn sie Erwachsene fragen, wie war die Kindererziehung, sie sagen, naja, da und da hat mein Vater mich gestraft, aber es war auch gerecht, es war in Ordnung. Er hat es vorher angekündigt oder ich habe wirklich ganz bewusst es herausgefordert. Und ich denke, das ist es ein Stück. Wenn ich kommuniziere, es dient letztendlich zu deinem Wohl. Du kannst auch später auf der Arbeit nicht immer 5 Minuten zu spät kommen oder immer alle Leute warten lassen. Und ich möchte dich dahingehend erziehen, dass das funktioniert. Dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Und dann müssen wir uns auch keine Gewissensbisse machen.
Sagt Dr. Ute Horn. Mit ihr sprechen wir gleich konkreter noch darüber, wie wir Kindern Glauben weitergeben können. Und bis dahin hören wir etwas Musik. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Kindern Glauben weitergeben, das ist das heutige Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Dr. Ute Horn. Sie ist Ärztin und Buchautorin und sie hat 7 Kinder und sie hat uns gerade schon ein bisschen erzählt, wie sie als Familie Weihnachten vorbereiten, durch diesen Advent gehen. Und ja, Frau Horn, singen mit Kindern, das ist ja auch eine Art, wie Kindern der Glaube weitergegeben werden kann. Gerade solche Lieder, die das Herz anrühren, die Spaß machen, oder merken Sie, dass sich Kinder da schwer tun oder unterschiedlich schwer tun?
Nee, ich denke, im Großen und Ganzen singen Kinder sehr, sehr gerne. Und das sollten wir auch in unseren Familien erhalten. Und auch da ist ja gerade die Weihnachtszeit wirklich prädestinierend dafür, mit Kindern das zu machen. Da werden Flötenstücke gespielt, Geige, Klavier, alles wird wieder rausgeholt. Zumindest war das bei uns auch so. Mein Mann hat früher Geige gespielt, ich Klavier. Und auf einmal in der Weihnachtszeit kriegt man wieder Freude daran, diese Weihnachtslieder zu spielen und zu singen. Und das haben wir auch regelmäßig an Weihnachten immer gemacht. Und auch die Kinder versucht, in der Musik zu fördern. Wobei natürlich nicht jedes Kind gleich begabt ist und man da vielleicht auch einen langen Atem haben muss. Nicht alle Kinder bleiben bei Blockflöte, nicht alle bleiben bei Klavier. Es gibt ja auch noch viele andere schöne Instrumente. Und da einfach den Kindern immer wieder auch mal den Raum zu öffnen, vielleicht ein neues Instrument auszuprobieren. Ich erlebe da ganz oft Frust bei den Eltern, weil die sagen, boah, nee, jetzt hört er nach einem Jahr Klavier schon wieder auf und will wieder ein neues Instrument, das kann doch nicht sein. Aber einer unserer Freunde, der hat gesagt, ich habe, glaube 7 Instrumente durchprobiert, bis ich gemerkt habe, Klarinette, das ist mein Instrument. Da wäre ich am nie drauf gekommen, wenn ich bei Klavier hätte bleiben müssen. Und dann habe ich versucht, das so für mich zu sagen, wir machen einen bestimmten Zeitpunkt aus, wir sagen, okay, ein halbes Jahr oder ein Jahr machst du jetzt diesen Unterricht und danach hast du aber auch die Freiheit aufzuhören oder was anderes zu machen. Und damit kam das so ein Stück weit aus diesem Kampf heraus, den wir oft ja auch als Eltern mit den Kindern ausführen.
Mhm. Da denke ich aber, es ist auch gut, einen Rahmen zu geben, wann man auch diese Lieder singt oder dann die Musik macht. Also das sind Traditionen, denke ich. Schön, wenn in der Familie eben auch bestimmte Zeiten dafür gefunden werden, gewisse Rituale. Oder machen Sie das immer spontan? Komm, wir machen jetzt gerade mal was, setzen uns zusammen und dann funktioniert das. Oder ist es auch gut, solche Rituale zu entwickeln als Familie?
Also ich glaube, Rituale sind ganz, ganz wichtig. Es ist ganz interessant, dass als mein Mann und ich uns kennenlernten und dann heirateten, haben wir so zuerst mal gedacht, wir brauchen keine Rituale. Wir brauchen keine Weihnachtsgeschenke, wir brauchen keinen Weihnachtsbaum, wir brauchen keine Weihnachtsgans. Wir machen das einfach immer so, wie wir das gerade empfinden. Und als die Kinder kamen, haben die das ein Stück wieder in unsere Familie integriert. Die sagten auf einmal, boah, bei der Familie gibt es immer Kartoffelsalat mit Würstchen an Weihnachten. Und bei der Familie gibt es immer eine Pute. Und wir haben überhaupt keine Tradition. Und die haben dann gesagt, können wir denn nicht ein Essen an Heiligabend und ein Essen, was weiß ich, am zweiten Weihnachtstag haben, worauf wir uns ein ganzes Jahr freuen? Und da habe ich begriffen, was Tradition auch macht, diese Vorfreude, die man dann hat. Und wir haben das jetzt so, also an Heiligabend gibt es bei uns immer Pastetchen und am zweiten Weihnachtstag immer eine große Pute, die in den Ofen kommt. Da freuen wir uns das ganze Jahr schon drauf und zur Pute laden wir dann auch immer 1, 2, 3 Leute dazu. Und auch das ist sowas, wo wir überlegen, wen wollen wir denn dieses Jahr dazu einladen? Und da habe ich gemerkt, Traditionen sind wichtig, geben eine Geborgenheit und eine Selbstverständlichkeit. Man muss nicht immer alles neu erfinden, sondern man kann sich da auch ein Stück weit festhalten. Auch für mich jetzt als Familienmanagerin war das ganz hilfreich. Ich brauche mir nicht jedes Jahr überlegen, was gibt's denn dieses Jahr Heiligabend, sondern es ist einfach klar. Und so ist das halt mit dem Singen und so auch. Wenn wir sagen, okay, immer sonntags treffen wir uns nachmittags. Und das ist eine tolle Sache. Und wir überlegen jetzt gerade, wo die Kinder aus dem Haus sind, wie können wir wieder neue Traditionen hineinbringen. Und ich habe zum Beispiel jetzt gesagt, also ich möchte das gerne jetzt auf mehrere Schultern verteilen. Ich backe nicht mehr alle Weihnachtsplätzchen selber. Früher habe ich sie ja mit den Kindern gebacken, dann ging es aus dem Haus, dann musste ich es ein Stück weit alleine machen. Und wir machen jetzt immer am zweiten Advent, kommen alle Kinder nach Hause. Das war total schön und wir haben an dem ganzen Samstag alle Weihnachtsplätzchen zusammengebacken. Und haben gedacht, daraus könnte sich eine Tradition entwickeln. Vielleicht wollen später die Familien für sich Weihnachten feiern, aber das zweite Adventwochenende kommen wir immer zusammen mit Partnern, mit Kindern und dann backen wir zusammen Plätzchen. Das könnte schon eine Tradition sein. Also unsere Kinder überlegen jetzt schon wieder, wie kann Tradition weitergebaut werden, auch wenn sie dann aus dem Haus sind.
Also Tradition als ein hoher Wert, wenn eben mit Inhalt gefüllt ist, mit schönen Momenten, mit schönen Erinnerungen, mit dem Gefühl von Gemeinschaft, wenn das alles darin hineingeführt wird, dann hat es auch seinen Platz und sogar seinen fördernden Wert auch für die Familie. Andererseits ist natürlich so, denke man Heiligabend, man weiß, das Essen, das wird immer dasselbe sein, okay, aber irgendwie ist ja die Erwartung auch hoch. Irgendwie ist ja dann ja auch ein Druck mit drin. Welchen Tipp würden Sie den Eltern geben, die sagen, oh nein, jetzt kommt ja Weihnachten wieder und wie soll ich das alles schaffen? Ich muss ja putzen, ich muss ja die ganze Küche in Ordnung bringen und hoffentlich schmeckt es dann, hoffentlich reicht es dann. Und dann habe ich Heiligabend, dann den ersten Feiertag, den zweiten Feiertag und also es hört ja gar nicht auf.
Ja, das stimmt. Das ist bei vielen so, dass sie Angst davor haben, Angst vor Weihnachten. Aber das geht nicht nur Familien so mit der Überforderung, das geht auch Single so, die dann sagen, ja, und ich habe keine Familie. Also Weihnachten ist schon auch ein Fest, was unsere Nation ein Stück spaltet, sage ich mal. Und viele freuen sich drauf und sagen, das ist total schön. Und die anderen haben auch Angst davor. Also ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, die sagte, mein Mann fährt jetzt mit einem Kind über Weihnachten nach London. Und der sagt, Weihnachten in England ist am schönsten und ich bleibe mit dem anderen Sohn zu Hause. Und ehrlich gesagt ist mir das auch ganz recht, weil ich habe an Weihnachten immer nur schlechte Erinnerungen, weil da gab es immer Streit. Immer gab es Streit. Und ich freue mich mal auf ein Weihnachten in Harmonie. Und wenn ich nur ein Kind habe, ist das ganz gut durchsetzbar. Also von daher ist das was Wichtiges. Ich habe jetzt im Vorfeld mit unseren Kindern auch drüber gesprochen. Also bei uns ist es so, dass 5 Kinder gerne Gesellschaftsspiele machen, 2 überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, wir wollen euch aber nicht ausschließen. Wie können wir das machen? Was können wir denn trotzdem mal zusammen machen? Also wenn es jetzt Schnee werden würde, könnte man als Familie Schlitten fahren. Das machen die großen Kinder auch noch gerne. Oder ja, was würdet ihr denn auch gerne mit uns machen als Familie? Und in meinem Buch sage ich auch, wir müssen eine gute Balance finden zwischen Individualität und Familiensinn. Wir müssen Zeiten schaffen, wo wir als Familie um einen Tisch rumkommen und dann aber auch dem anderen wieder die Möglichkeit geben, okay, wenn du jetzt für dich Zeit brauchst, Auszeit brauchst, dann darfst du dir die auch nehmen. Du darfst auch mal alleine spazieren gehen, du darfst auch mal nur mit einem Kind spazieren gehen oder mit einem Elternteil. Wir müssen nicht immer alles zusammen machen. Und das andere ist auch, dass ich Arbeit verteilen muss. Und ich denke, da sind wir Frauen vielleicht auch gefragt, dass wir auch sagen, ich mache nicht mehr alles alleine. Oder bei uns zu Hause war es so, meine Mutter hat immer gesagt, der kocht, muss hinterher nicht die Küche aufräumen. Also wenn ich koche und hier alles vorbereite, dann macht ihr bitte die Küche und macht den Abwasch. Fand ich eine tolle Regelung, die ich auch zum Teil mit übernommen habe und die ich meinen Kindern jetzt auch schon wieder gesagt habe. Ich habe gesagt, wir werden es dieses Jahr so machen, 2 von euch werden das Frühstück machen, 2 von euch werden das Mittagessen machen, 2 von euch werden das Abendessen machen. Ich habe die Gesamtübersicht, die Gesamt sozusagen Organisation, aber ich schaffe es nicht mehr, alles alleine zu machen. Dazu seid ihr jetzt auch mittlerweile alle erwachsen. Ich kann zwar verstehen, ihr seid alle im Beruf oder im Studium, ihr kommt müde nach Hause, wollt die Beine lang machen und denkt, jetzt ist so richtig Erholung angesagt. Aber ich habe ja auch meinen normalen Arbeitstag und ich kann das auch nicht immer alles machen. Und da denke ich, muss eine Frau oder ein Mann oder wer auch immer dann auch sagen, hier ist meine Grenze oder ich brauche jetzt mal einen Mittagsschlaf oder meine Auszeit und dass wir das auch gegenseitig respektieren, damit das Weihnachtsfest nicht in der Katastrophe und dann im Streit endet.
Ich habe das bewusst gefragt. Unser Thema heißt ja Kindern Glauben weitergeben. Ich glaube, Glauben wird ganz viel weitergegeben über das Miteinander und das, wie man darüber spricht und auch ja, das Vorbild, das man erlebt. Deshalb, wenn man Weihnachten immer erlebt hat als etwas, was eher schwierig ist, mit Streit verbunden, weil die Kinder ja auf die Eltern schauen, dann lernen sie natürlich entsprechend auch das für sich weiter. Ja, ist kein schönes Fest und es ist schwierig und all diese Dinge. Also mir ging es vor allem um diesen Vorbildcharakter, den die Eltern auch in diesem Moment haben auf ihre Kinder. Und damit geben sie ja auch Glauben weiter, weil der Glauben muss sich ja ins Leben verinnerlichen. Und wenn dann diese Situation ist, eben, dass der Stress da ist. Also ich weiß noch, eine Familie, die hatten immer auch am Heiligabend richtig Stress und haben irgendwann gesagt, komm, wir machen was ganz Einfaches, damit eben das Fest selber, das Gemeinsame, viel mehr im Mittelpunkt ist. Und die haben dann das verändert und das hat... Da reden die Kinder heute noch gerne drüber, dass sie sagen, ja, das ist jetzt viel entspannter und schön, wir freuen uns auf den Heiligabend, weil das ja da schon mal entspannt worden ist. Und ich glaube, dass das ja auch eine ganz wichtige Ebene ist, wie wir so ein Fest vermitteln, wie wir den Glauben vermitteln als Vorbilder, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das Vorbild, das spricht immer lauter und die Kinder gucken ganz genau hin, was wir machen. Also wenn das Telefon klingelt und ich zu meinem Sohn sagte am Telefon, ich bin nicht da, was vermittelt das meinem Kind? Ich darf immer irgendwie lügen oder mich rumdrehen oder so. Und von daher ist mir das ganz, ganz wichtig, möglichst authentisch zu leben, möglichst ehrlich zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich sage, hört mal, ich bin jetzt überfordert, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt meine Auszeit. Bitte übernehmt ihr jetzt. Wir haben das als Ehepaar, haben wir das sehr früh erkannt, dass wir einen bestimmten Begriff eingeführt haben und der hieß Stabwechsel. Also ich bin ja bei den 7 Kindern zu Hause geblieben, mein Mann ist Oberarzt an einer Klinik Und wenn er dann nach Hause kam, natürlich auch müde, und ich sagte zu ihm, heute ist Stabwechsel dran, dann wusste er, wenn jetzt noch ein Kakao umfliegt, dann schaffe ich es nicht mehr. Und dass er dann halt die Regie übernommen hat und die Kinder ins Bett gebracht hat, damit ich eine Auszeit haben konnte. Das war für uns so, ja, praktisch, wir brauchten nur dieses Wort sagen und der andere wusste schon Bescheid, genau auch umgekehrt. Wenn mein Mann dieses Wort sagte, dann wusste ich, jetzt ist 5:12, wenn jetzt noch irgendwas passiert, dann schafft er es nicht mehr. Und das liegt jetzt nicht an der Situation, aber es liegt an mir als Person, ich kann nicht mehr. Bitte nimm Rücksicht auf mich. Und so, denke ich, ist das wichtig, wenn wir das auch als Familie kommunizieren. Und ich weiß noch, ich habe einmal in der Adventszeit, habe ich darum gebeten, ob jemand ein bestimmtes Kartenspiel mit mir spielt. Das heißt Doppelkopf. Ich spiele das so gerne. Jetzt habe ich 7 Kinder und es ist trotzdem schwierig, 3 dazu zu kriegen, mit mir das zu spielen. Und dann waren sie alle da und ich habe gesagt, wäre jemand bereit, mit mir heute Nachmittag zu spielen? So 1-2 Stunden. Und keiner hatte Zeit. Und da habe ich vor allen Kindern geweint und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache hier alles Mögliche für euch, damit es schön ist. Und ich bitte euch, 1-2 Stunden mit mir mal was Schönes zu machen, was mich total entspannen würde. Und ihr seid nicht bereit dazu. Und ich habe bitterlich geweint. Und ich sage, dann kann ich auch nicht mehr. Und das war für sie aber so ein Augenöffner. Oh, die Mama, die immer so stark ist, ist auf einmal gar nicht mehr so stark. Und dann haben sich auch 3 gefunden, mit mir zu spielen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit ehrlich sein, Vorbild sein, nicht immer der Starke sein zu müssen, sondern zu sagen, ich habe auch meine Grenzen und hier brauche ich mal Hilfe oder bitte kommt jetzt mit oder ja, übernehmt jetzt mal einfach die Küche.
Das ist natürlich in der Leistungsgesellschaft ein wichtiges Thema, die Schwächen zuzugeben, auch in dieser Gefühlssituation das zuzugeben. Also wenn man es immer im Griff hätte und sagen würde, ach, jetzt bin ich gerade nicht so gut drauf und das ganz sachlich sagt, aber meistens kann man das ja gar nicht sachlich sagen, weil man ja wirklich an seiner Grenze ist. Und wenn man 7 Kinder hat, ich habe gute Freunde von mir haben 6 Kinder, das ist ein Dauerbetrieb, also das ist quasi mehr als Fulltime-Job. Wenn da Emotionen hochkommen, dann sind die nicht sachlich, sondern die sind voller Leben. Aber ja. Ich denke, dass dieser Begriff, den Sie gerade genannt haben, die Authentizität, dass etwas authentisch wirkt, dass es glaubwürdig rüberkommt, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, dass wir eben da auch unser Leben den Kindern weitergeben oder auch eben den Glauben weitergeben. Weil es gibt ja berühmte Beispiele, wo man, also zum Beispiel Friedrich Nietzsche war der Sohn eines evangelischen Pastors und der hatte irgendwann später für sich formuliert, Gott ist tot. Also ja. Das ist ein pauschales Beispiel, aber der hat irgendwie das erlebt, dass der Glaube und Familie und Leben so war, dass es für sich nicht übernommen hat, sondern der hat es sich dann irgendwann dagegen gestellt und eine neue Philosophie entwickelt, die Gott ausgeschlossen hat. Und das ist natürlich dann, wenn gerade der Glaube in der Pastorenfamilie ganz, ganz zentral ist, ganz wichtig ist, aber vielleicht so vermittelt wird, dass es eben nicht authentisch rüberkommt oder mit Glaube und Leben nicht zusammenkommt, dann kann sowas dabei rauskommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das sagen ja auch viele, was weiß ich, morgens im Gottesdienst bist du freundlich und nett zu den Leuten und dann beim Mittagstisch ziehst du her darüber, was die eine anhatte oder was der gesagt hatte oder das passt doch irgendwie nicht zusammen oder schon gibt's Streit. Und da müssen wir uns alle, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Wo leben wir das, was wir auch weitergeben wollen? Und gerade in dem Bereich, das Sie eben angesprochen haben, wenn man dann halt vielleicht auch mal in der Wut irgendwie sagt, ja, was weiß ich, du bist mein Sargnagel oder ich werde noch verrückt durch dich, was ja ganz harte Aussagen sind, was ein Stück vielleicht menschlich ist, aber wo wir dann, wenn wir drüber nachdenken, sagen, boah, das war total falsch und das muss ich wieder gut machen. Und wenn ich dann zu dem Kind gehe und sage, du, es tut mir so leid, was ich da gerade gesagt habe und ich wollte das gar nicht und bitte vergib mir. Das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die Kinder bei uns zu Hause lernen können, dass es immer wieder eine Brücke zurück gibt, dass wir um Vergebung bitten können. Und also ich möchte nicht ohne diese Vergebung leben und sowohl in dieser Vergebung zu Gott, dass ich da all meinen Müll abliefern kann, als auch in Beziehung zu meinem Mann und meinen Kindern, dass ich immer wieder die Kraft finde zu sagen, bitte vergib mir, ich habe Mist gebaut. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir den Kindern mitgeben dürfen.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Dr. Ute Horn. Heute über das Thema Kindern Glauben weitergeben. Und die erste Hörerin, die uns anruft, ist die Elisabeth Kammerlohr aus Fürstenfeldbruck. Grüß Gott, Frau Kammerlohr.
Grüß Gott. freue mich, dass ich durchgekommen bin, weil ich der Frau Dr. Horn ihre Bücher kenne und ja, die einfach auch meine große Lebenshilfe sind. Und ich wollte Sie fragen, weil mir dann doch auffällt, dass ich dann gerade bei Kleinkindern, was den Glauben vermitteln, schon auch manchmal so ein bisschen sprachlos wird. Also mein Ältester ist 3 und letztes Mal hat sich der Jüngste, der ist 1 Jahr alt, ja, am Kopf ziemlich gestoßen und dann kam natürlich gleich, ja, warum hat jetzt der Schutzengel das nicht, warum hat er nicht aufgepasst und warum ist ihm das passiert? Und da ist mir dann schon aufgefallen, also ich habe dann schon irgendwie Worte gefunden, aber habe mich dann auch so ein bisschen über die Sprachlosigkeit bei mir selber geärgert. Und da wollte ich fragen, ob Sie da gerade für dieses Kleinkindalter, wo die Fragen ja dann oft sehr direkt kommen, ob Sie da eine Hilfestellung halten.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie da gestellt haben. Wir vermitteln oft Kleinkindern ja nur die eine Seite Gottes, dass er ein guter, liebender Gott ist, der auf uns aufpasst, der unser guter Hirte ist. Und ich für mich in der Bibel aber sehe, dass er es regnen lässt oder über Gute und Böse, dass wir zwar in seinem Schutz sind, aber wir keine Garantie haben, dass uns nie was Böses, nie was Schlimmes im Leben passieren kann. Ich bin in meinem Leben ja durch sehr, sehr viel Leid gegangen, habe sehr viel Leid erlebt und meine Kinder haben das eigentlich von Natur aus immer wieder erlebt, mitgekriegt. Ich war sehr viel herzkrank, ich habe mehrere Fehlgeburten gehabt. Ich war auch jetzt wieder sehr schwer krank. Aber das, was sie erlebt haben, ist, dass ich durch diese Zeit der Krankheit ganz anders gehe und getragen bin. Und dass ich sage, auch wenn Gott das jetzt zugelassen hat, gibt es in dieser Krankheit Trost. Es gibt ja jemand, der jetzt da war, der mich aufgerichtet hat. Und das kann ich sonst eigentlich nicht erleben. Also es gibt Dinge, die kann ich durch die Arbeit, durch die Liebe und dem Leid erleben. Und alle drei Dinge scheinen wichtig zu sein, dass ich eine reife Persönlichkeit werde. Das ist natürlich einem Dreijährigen zu erklären sehr schwer. Aber ja, ich kann vielleicht sagen, aber guck mal, ich kann dich jetzt trösten und das ist doch auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und auf das andere weiß ich jetzt im Moment spontan auch keine gute Antwort. Vielleicht kann der Herr Klose uns da helfen.
Ja, ich bin auch gerade ein bisschen überfragt, Frau Kammerlo. Ich fand es auch ganz schön, wir haben ja gerade Ihr Kind gerade noch mitgehört. Sie sind also gerade direkt am Telefon mit Ihrem Kleinen. Ja, genau, da ist er. Und wie geht es Ihnen damit? Also gerade müssen Sie auf alles eine Antwort haben? Ist das wichtig? Oder wie können Sie...
Nein. Ja, Die Antwort muss ich nicht haben. Das habe ich eben auch schon gemerkt. Trotzdem wünscht man sich das natürlich... ja, oft denkt man sich, das gibt's doch jetzt nicht, dass man eine Antwort hätte. Ja. Also ich habe dann schon natürlich gesagt, du, der Schutzengel ist immer da und manchmal passiert sowas. Aber trotzdem hätte ich mir eine andere Antwort gewünscht, die ich geben hätte können. Ja.
Aber das ist vielleicht ein wichtiger Tipp, den der Herr Klose gerade gegeben hat. Wir dürfen Kindern auch sagen, du, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Oma jetzt sterben musste. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich vertraue einfach, dass Gott die bessere Übersicht hat und dass das alles trotzdem einen Sinn hat. Und wenn ich das einem Kind vermittle, ich muss nicht auf alles eine Antwort haben, aber mein Vertrauen ist trotzdem groß. Und das ist vielleicht auch eine Botschaft, die wir weitergeben können.
Gut, vielen Dank.
Ja? Vielen Dank, Dankeschön. Frau Kammerlo, danke für den Anruf.
Wiederhören.
Kindern Glauben weitergeben. Grüß Gott, Frau Matzner aus München. Hallo.
Grüß Gott, Frau Matzner. Ich wollte Ihnen auch sagen, wie wir klein waren, waren wir noch nicht so gläubig. Und da habe ich dann bei den Schulschwestern habe ich dann immer mit Theater spielen dürfen und so. Und diesen Rhythmus da mitmachen und zu Weihnachten, so Bethlehem und das alles. Und habe ich einen Hirten machen dürfen. Und da war ich so begeistert, dass ich da eigentlich da reingekommen bin in den Glauben und in die ganze die Weihnachtsgeschichte und das alles. Da bin ich dann so richtig reingekommen, weil wir Theater gespielt haben, mitgemacht haben. Und das hat mir so gut getan und für meine Verwandtschaft wahrscheinlich auch. Und dann meine Mutter hat uns dann wieder abgeholt, wenn es auch schon dunkel war. Wir waren weiter weg von der Kirche. Und das war irgendwie so ein Erlebnis, dass ich das jedem wünsche, so ein Theater mitzuspielen. Und da kann man dann irgendwie, dann ist man so dabei. Das wollte ich nur sagen.
Frau Merzner, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach München. Die Frage, die Frage nehme ich gerne auf, Frau Dr. Horn. Gerade so Theaterspielen, man könnte ja sagen, ja, ist ja irgendwie immer wieder mal zur Weihnachtszeit, da spielen die Kinder was, vielleicht die Weihnachtsgeschichte ist ja irgendwie immer dasselbe, aber gar nicht. Die Kinder sind ja immer ganz neu erfüllt. Und was geschieht in einem Kind, wenn es so Theater spielt?
Ja, zum einen wird es natürlich sich wertgeschätzt fühlen, man traut mir das zu, ich kann das schon. Es versetzt sich auch in die Lage ganz rein, weil Kinder können das ja, sich ganz in eine andere Person hineinversetzen. Und dann, wenn sie jetzt der Engel oder der Hirte ist, erlebt diese Person das auch ganz real. So war das damals und man kann das Kind kaum wieder in die Gegenwart holen. Und da möchte ich auch Mut machen, es vielleicht nicht nur, wenn es vorgegeben ist, in der Weihnachtszeit solche Theaterstücke zu machen, sondern vielleicht auch zu Hause. Also ich habe ganz oft mit unseren Kindern Theater gespielt. Das haben wir so gemacht, wir haben eine biblische Geschichte genommen. Ich sag mal, nehmen wir die Geschichte von David und Goliath. Papa war der große Goliath und das kleine Kind war dann der David und der durfte dann einen Ball nehmen und den auch dem Vater an den Kopf werfen und der Vater fiel dann um. Oder Zachäus und der Baum, ne? Der Papa war der große, starke Baum und Zachäus kletterte hoch und dann war ein anderes Kind, war Jesus und hat das gespielt. War das schon nochmal eine ganz neue Art, ist es zu erleben, es zu erfahren. Man kann es natürlich auch machen, einfach indem man Püppchen bastelt. Also im Herbst haben wir dann Kastanien genommen, haben daraus Püppchen gebastelt oder wir haben Puppen genommen und haben damit bestimmte Geschichten nachgespielt. Und das ist für Kinder wirklich eine sehr, sehr gute Sache, ihnen auch Glauben und die Inhalte der Bibel weiterzugeben.
Mhm. Also Kindern Glauben weitergeben, schönes Beispiel, mit ihnen Rollenspiele zu machen, christliche Geschichten zu spielen, biblische Geschichten zu spielen. Das kann in der Gemeinde stattfinden, das kann aber auch zu Hause stattfinden, finde ich ganz spannend. Und aus Österreich ruft uns an Frau Sohnle, grüß Gott.
Ich bin eine Oma mit 6 Enkelkindern und die Mutter hat am Abend immer eine Ruhezeit, wenn sie 1 Stunde fernsehen. Jetzt sind wir aber zu Weihnachten alle zusammen, wir haben die Möglichkeit. Und jetzt, ich würde gerne als Oma Geschichten erzählen. Vielleicht kann ich sie davon abhalten, weil mich stört der Fernseher zu Weihnachten sehr, zumindest am Weihnachtstag. Und ja, haben Sie doch für mich Vorschläge?
Welche Geschichten Sie da erzählen können?
Ja, zum Beispiel hat mir das sehr gut gefallen, was man dem Jesuskind schenkt.
Ja.
Ich habe mir nur nicht alles gemerkt. Zuerst die Mathematik-Schularbeit.
Genau, dann die zerbrochene Tasse.
Ja,
und dann die Lüge über die Tasse.
Die Lüge, dann habe ich mir es richtig gemerkt.
Ja. Also ich sammle immer über das ganze Jahr rüber, oder jetzt in der Weihnachtszeit kriegt man ja oft Weihnachtsgeschichten geschickt. Und ich sammle die immer in einem Ordner. Und dann ziehe ich immer zur gegebenen Zeit etwas raus. Aha. Aber ich sammle auch gerne, guck in Büchern nach. Es gibt ja viele zu Weihnachten, welche Geschichten mir gut gefallen.
Für Kinder.
Genau, für Kinder und die...
Den Glauben weitergeben. Ich möchte ihnen von Schlafengehen vorlesen.
Genau.
Und haben Sie da für mich eine Adresse oder kann man das noch vor Weihnachten haben?
Ja, also ich würde an Ihrer Stelle in einen Buchladen gehen und da konkret fragen. Und die haben bestimmt ganz viel Literatur jetzt in der Zeit da, wo Sie dann mal durchlesen, mal reinlesen und gucken, was passt für mich.
Ja, ich denke auch, dieser Tipp, in den örtlichen Buchladen zu gehen, ist sicher... ganz hilfreich. Eine spannende Frage, die bei mich da aufgetaucht ist, weil sie Frau Sohnle anspricht. Gerade wenn dann die Familie zusammenkommt und dann die Gefahr, dass man dann, ich sag's mal, die Glotze anmacht.
Mhm.
Und natürlich, wenn man zusammen einen Film anschaut, hat es auch was ganz Schönes. Aber es ist ja auch wichtig, dann diese Stimmung danach zu erhalten und auch ein bisschen drüber zu sprechen. Da ist dann eine Geschichte, die vorgelesen wird, schon was ganz Besonderes. Aber auch dann doch recht anspruchsvoll, dann erzählt einer eine Geschichte. Ich glaube, früher war das ja ganz normal und war das auch ein schönes Ritual. Aber heute ist es schwierig, sowas noch zu machen, oder?
Ja, wobei wir das in unserer Familie schon auch immer wieder das erleben, dass jemand was mitbringt und sagt, das würde ich euch gerne mal vorlesen. Oder ich das auch sehr stark immer wieder gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich habe da eine ganz tolle Geschichte gelesen, die hat mir so viel gezeigt und lass uns darüber mal austauschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Ihnen gut klappt. Und wenn vielleicht auch nicht alle mitmachen, kann man es aber auf jeden Fall bei der Zu-Bett-Geht-Zeit oder so sagen, hört mal, die Oma hat euch zweien jetzt, die sind ja wahrscheinlich vom Alter auch sehr unterschiedlich, was mitgebracht. Und das würde ich euch gerne vorlesen oder erzählen. Und ich kann mir das vorstellen, dass das gut funktioniert. Denn die Kinder hören ja auch gerne Kassetten und stellen sich Dinge vor. Das ist ja praktisch wie die moderne Oma, die früher immer vorgelesen hat, sind das heute oft die Kassettenrekorder. Aber dann bei der Oma im Arm zu liegen, einer rechts, einer links, also ich würde das als Mutter sehr schön finden und auch fördern. Ich habe das überhaupt als ein ganz, ganz kostbares Gut für mich entdeckt, die ältere Generation zu ehren, und dazu gehören auch Großeltern dazu, und ihnen halt eine eigene Beziehung auch zu den Kindern zu ermöglichen und zu sagen, ja, ich finde das schön, wenn du das machst. Also ich möchte ihnen da Mut machen.
Frau Sohne, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schön, dass Sie angerufen haben.
Danke. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, also wir haben dieses schöne Beispiel, die Oma, die auch ihren Kindern biblische Geschichten erzählen möchte. Und das sind wichtige Dinge, gerade auch in der Familie, wo wir eben Glauben weitergeben können. Was ich noch fragen möchte, Frau Horn, ist das Thema Freizeiten. Also wo auch mal die Kinder aus der Familie rausgehen, um ja in Freizeiten gute Zeiten miteinander zu haben, vielleicht im Sommer oder beim Skifahren. Sind das auch Möglichkeiten, Glauben weiterzugeben? Was haben Sie da für Erfahrungen?
Ja, es gibt einen schönen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das ist, glaube ich, im Glauben auch so. Wir als Familie sind eine ganz wichtige Basis. Aber ich glaube, Kinder brauchen auch andere Familien, andere Gemeinschaften, wo sie erleben, das ist nicht nur bei uns so, sondern andere leben das auch so. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir vielleicht auch anfangs zusammen auf Freizeiten gehen. Es gibt ja auch Familienfreizeiten, wo wir mit den Kindern zusammen hinfahren. Auch in der Gemeinde gucken, wo sind Familien, die zu uns passen, dass wir gemeinsam Beziehungen bauen, als Eltern, als Kinder, vielleicht dann auch gemeinsam zusammen Urlaub machen und da auch dann Glauben leben. Also das war für unsere Kinder ganz, ganz wichtig zu sehen. Ach, guck mal, die und die und die auch. Und oft entwickeln sich daraus auch lebenslange Freundschaften. Und das ist was, glaube ich, was ganz Kostbares, was Kinder auch brauchen. Kinder in ihrem Alter, die auch den Glauben leben, die auch christlich erzogen werden. Denn die sind ja oft sowieso in der Schule und so oft Außenseiter und werden vielleicht dann auch gehänselt. Ich weiß, unser Jüngster kam nach Hause und sagte, Mama, die haben mir jetzt im Religionsunterricht gesagt, na, du bist ja wohl in der Bibel geboren, oder? Du weißt ja so viel darüber. Und das kommt ja oft dann auch nicht anerkennend oder, boah, toll, was du alles weißt, sondern was bist du denn für ein Streber oder wie kommst du denn darauf, so viel zu wissen und wir wissen nichts oder so. Und dann ist es wichtig, wenn sie wissen, wir haben aber auch noch Gleichgesinnte, wir haben Freunde, die das auch teilen und die daran auch glauben. Das ist mir also ganz, ganz wichtig. Und von daher würde ich am Anfang mit Kindern zusammen auf Freizeiten fahren. Und dann wird es bestimmt auch Jugendfreizeiten geben, wo man die Kinder auch guten Gewissens alleine mitgeben kann. Also unsere Kinder sind bei einer christlichen Pfadfindergruppe alle gewesen, erst alle als Teilnehmer, hinterher dann alle als Leiter, was ja auch schön ist, dass sie dann auf einmal lernen, Verantwortung zu übernehmen und man ihnen selber zutraut, haben wir jetzt, erzähl du doch heute mal die biblische Geschichte, und da wachsen sie halt auch im Glauben weiter.
Da gibt es natürlich Programme, die sehr viel mit Natur zu tun haben, auch Abenteuerspiele, die, ja, diese Dinge, aber da werden auch geistliche Inhalte vermittelt. Wie ist da der Mix? Wie empfinden Sie das? Hat sich das auch entwickelt im Laufe der Zeiten?
Ja, es ist oft so, dass halt die morgens nochmal eine Andacht zusammen haben, für den Tag beten, vielleicht nochmal was aus der Bibel lesen, dann den ganzen Tag über vielleicht wandern oder Skifahren und dann abends vielleicht auch nochmal zusammensitzen und einen geistlichen Aspekt haben und dann aber auch viel Spiel und Spaß haben. Das ist das, was Sie vielleicht am Anfang auch sagten, dass ganz viel ja über Atmosphäre transportiert wird. Und da ist ja auch die Frage, macht Glauben Spaß? Ist es begeisternd? Ist es ansteckend? Oder ist es nur eine Last und alles wird mir verboten, wenn ich glaube und so? Und ich glaube, da brauchen die Kinder einfach, dass sie sehen, ja, da ist jemand, der ist begeistert auch vom Glauben. Der ist begeistert von Jesus Christus, dass er geboren ist und ich will mich in Gottes Reich investieren und ich habe einfach das christliche Menschenbild, dass Kinder geliebt werden und wertgeschätzt und geachtet, egal ob sie groß oder klein, dick oder dünn, behindert oder nicht behindert sind. Und das, denke ich, kann man da sehr, sehr gut auch vermitteln.
Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf, sagen Sie. Wahrscheinlich braucht es sogar eine ganze Stadt oder eine ganze Welt. Wenn man heute denkt, Internet, Facebook, was da für Jugendliche jetzt zum Beispiel auch wichtig ist, dass sie da ihre Netzwerke haben. Auch das sind ja Dinge, die ja auch den Glauben vermitteln. Wie geht es Ihnen da als Eltern, wenn Sie merken, Ihre Kinder beschreiten da Wege, die Ihnen vielleicht fremd sind oder die Sie vielleicht gar nicht so nachvollziehen können?
Das ist eine schwierige Sache. Also bin ich eingeladen worden, einen Vortrag zu halten zu Kindererziehung im Bereich Medien. Und dann habe ich das meinem 17-jährigen Sohn erzählt. Und dann hat er gesagt, Mama, da möchte ich mich bei dir bedanken, wie du mich erzogen hast. Ich war ganz sprachlos. Ich sage, was, wieso? Und dann sagt er, ja, du hast mir gezeigt, dass es neben Internet, Facebook und so, dass es auch noch andere Dinge gibt, die im Leben wertvoll und wichtig sind. Du hast mir zum Beispiel die Welt des Sports eröffnet. Ich bin im Handballverein. Du hast mir hier in der Familie immer wieder gezeigt. Du hast mir beigebracht, zu backen, zu kochen und Freundschaften zu pflegen. Und dass ich nicht so abhängig geworden bin von dem Internet und vom Fernsehen. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Und dann habe ich mit allen Kindern darüber geredet. Das war jetzt natürlich total spannend. Und der nächstältere Sohn, der jetzt 21 ist, der sagte, Mama, wenn du irgendwie Vorträge hältst, gib doch den Leuten den Tipp, dass die mit ihren Kindern wenigstens eine Woche im Jahr mal zusammen Internetfasten machen oder halt, dass sie nicht auf Facebook gehen, dass sie zusammen irgendwo in die Natur gehen. Denn das kriegen die Kinder heute fast gar nicht mehr mit, dass man den ganzen Tag ohne Handy auskommen kann, ohne Facebook. Die sind ja so darauf fixiert. Und je kleiner, also je jünger die werden, desto mehr wachsen sie damit auf und können sich das gar nicht mehr vorstellen. Also ich war neulich auch bei mir am Tisch, wir haben gegessen und dann klingelte das Handy von einem Sohn. Ja, dann beantwortete der mal eben die E-Mail, dann machte der mal dann eine SMS. Ich habe gesagt, können wir denn wenigstens zur Zeit hier des Essens mal darauf verzichten? Die haben so den Eindruck, ich muss allseits bereit sein, sonst kriege ich gar nichts mehr mit. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die wir auch zu vermitteln haben, dass es neben diesen ganzen Medien auch noch was anderes gibt und dass man nicht allzeit erreichbar sein muss. Und dass man auch für einen Menschen, der jetzt gerade hier ist, dass ich dem Wertschätzung gebe, wenn ich jetzt nicht dann ans Handy gehe. Das ist natürlich auch die Frage an mich, wie gehe ich denn damit um? Muss ich immer sofort jedes Telefonat beantworten, jedes Handy? Und ich habe zum Beispiel, wenn zu mir eine Frau zu Besuch kommt, dann mache ich den Anrufbeantworter an. Ich habe das Handy an für die Kinder, falls Not ist, aber ich sage, weißt du, du bist jetzt hier und du bist mir wichtig und deswegen gehe ich jetzt nicht ans Telefon. Das kann warten, das kann ich in 2 Stunden machen. Das sind auch, glaube ich, wichtige Dinge, die wir den Kindern auch vermitteln müssen, was aber immer schwerer wird.
Also eine Mischung zwischen auch ja zeitgemäß sein und die Kinder leben in den Medien, wollen da ja auch drin sein, aber trotzdem auch einen guten Umgang damit zu vermitteln, da so eine Mischung reinzubringen, ist sicher nicht leicht und ja anspruchsvoll. Was mir darum geht, weil wir hatten es ja auch zum Thema Freizeiten. Dadurch lernen die Kinder ja auch andere Leute kennen. Mhm. Sie haben gesagt, bei den Pfadfindern haben sie gute Erfahrungen gemacht. Aber sie wissen ja nicht, wie sich jedes Kind entwickelt, auch im Glauben. Also sie haben 7 Kinder. Das sind, denke ich, 7 Wege, wie jedes Kind sich entwickeln kann. Und ja, es kann auch sein, dass es sich im Glauben vielleicht so entwickelt, wie es ja, Sie es persönlich nicht ganz so mögen. Könnte das passieren oder haben Sie da Erfahrungen?
Oder ja, natürlich verstehen Sie, was wird ich meine? Das auch so passieren. Also ich sage, im Moment sind unsere Kinder auf dem Weg vom Kinderglauben zum Erwachsenenglauben. Und genau wie ich halt, wenn ich jetzt Kind bin, durch eine Pubertät gehe, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass ich alles in Frage stelle. Also mir ist es lieber, ein Kind hat eine gute, dicke Pubertät, als dass es das später dann in der Ehe nachholt oder so, weil es das halt nicht gemacht hat, weil es immer angepasst war, immer nur gehorsam gewesen ist. Ich denke, die Pubertät ist eine ganz wichtige Zeit, um alles in Frage zu stellen, zu gucken, wer bin ich? Passen die Werte, die meine Eltern gelebt haben? Passt das, wie sie glauben gelebt haben? Passt das für mich? Will ich das übernehmen? Will ich das nicht übernehmen? Und ich habe meinen Kindern mal gesagt, Erwachsensein ist das Richtige tun, selbst wenn es die Eltern tun. Es ist ganz schwierig, wenn du nur was anderes machst um dich gegen die Eltern abzusetzen und dann nicht das Richtige tust, das wäre traurig. Aber du darfst alles in Frage stellen, du darfst mit mir jetzt diskutieren, du darfst mich fragen, warum machst du das so und so, oder du darfst sagen, ich will nicht vorm Essen beten, ja, aber hier ist mein Haus und in meinem Haus gelten meine Regeln und ich werde vor dem Essen beten, egal wie oft du sagst, du findest das blöd. Also wir werden weiter vor dem Essen beten, weil ich habe das hier zu verantworten, was in diesem Haus passiert. Oder ich habe meinen Kindern auch gesagt, ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass wir mit dem Ausleben der Sexualität bis zur Ehe warten und dass die Sexualität in die Ehe gehört. Und in unserem Haus haben wir das zu verantworten. Und in unserem Haus, wenn eure Freunde, Freundinnen kommen, sind sie herzlich willkommen, aber Mann und Frau schläft getrennt, bis ihr verheiratet seid. Und ich denke, das ist eine klare Aussage. Ja, und trotzdem habe ich natürlich keine Garantie, dass meine Kinder das dann auch so leben. Aber ich lebe es ganz klar vor und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
Frau Horn, in Ihrem Buch Mutig mit den Kindern wachsen formulieren Sie ein Ziel in der Kindererziehung. Sie sagen, das Ziel der Kindererziehung ist es, oder unser Ziel oder Ihr Ziel ist es, das Kind dahin zu führen, dass es sein Leben eigenverantwortlich in Abhängigkeit von Gott gestalten kann. Also nicht mehr in Abhängigkeit von den Eltern, sondern eigenverantwortlich in Abhängigkeit von Gott.
Ja, so sehe ich Kindererziehung. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr sehen sie in uns auch Gott. Wir spiegeln ihnen Gott wider und sie mischen das auch ein Stück weit, denke ich. Aber je älter sie werden, desto mehr wird meinen Einfluss, meine Erziehung abnehmen und sie müssen in eine eigene Beziehung zu Gott hineinkommen. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, dass sie einen Maßstab außerhalb von mir, außerhalb von sich haben, nämlich den Maßstab Gottes. Wie will ich leben? Wie soll ich leben? Vielleicht das Wenigste darin ist jetzt festgelegt in den 10 Geboten, wo ich sagen kann, das ist so das Mindestmaß, wo ich sage, das ist gut zusammengefasst, wie du leben kannst. Aber das ist mir halt ganz, ganz wichtig, dass sie einen Maßstab außerhalb von sich haben und nicht immer denken, alles, was ich denke, ist gut, sondern da gibt es einen Gott und da werden wir auch eines Tages Rechenschaft vorablegen. Also mir sagte mal ein Mann, stellen Sie sich vor, es gäbe keinen Tod, keinen Tag, an dem wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Das wäre doch die Hölle auf Erden, oder? Und ich dachte, das möchte ich Ihnen auch vermitteln. Es gibt einen Gott, nicht jetzt jemand, der immer nur guckt, was ich alles falsch mache. Aber es gibt einen Gott, vor dem wir uns eines Tages für unser Leben verantworten müssen. Und such diesen Gott, nimm dir Zeit dafür. Und ich kenne einen Mann, der hat gesagt, mein Sohn, ich bin dir leider kein gutes Vorbild, dass ich sage, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Aber ich nehme mir immer Zeit. Ich lese die Bibel, ich bete und ich bitte dich, wenn du jetzt sagst, Kirche brauche ich nicht, dann nimm dir aber wenigstens Zeit, diesen Gott zu suchen. Und vielleicht über den Weg geht es auch wieder zurück in die Kirche. Und das ist oft was wir Eltern ganz schwer aushalten können. Aber ich habe eine Frau kennengelernt, die hat 14 Kinder und die hat gesagt, das Wichtigste, was ich für meine Kinder tue, ist jeden Tag eine Stunde für sie beten. Und das möchte ich vielleicht auch nochmal mitgeben, dass wenn wir beten, sagen wir, Gott, du hast den Überblick, du kannst sie zu dir ziehen. Ich vertraue dir, dass du meine Kinder erreichst zu deiner Zeit. Ich habe mein Möglichstes getan, ich habe ganz viel Samen ausgesendet. Ich habe sie versucht, im christlichen Glauben zu erziehen. Ich habe versucht, ihnen Vorbild zu sein. Und letztendlich, dass es dann auch gelingt, ist auch ein Stück Gnade.
Frau Horn, ganz herzlichen Dank für diese Sendung zum Thema Kindern Glauben weitergeben. Vielen Dank für all Ihre Erfahrungsschätze, die Sie aus der eigenen Familie, aber auch aus Ihrer seelsorglichen Erfahrung mit eingebracht haben. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden sind.
Danke, Herr Klose.
Liebe Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie sagen, ach, das hat mir richtig Spaß gemacht oder ich habe da ganz viele Dinge gehört, die ich gerne nochmal hören möchte, dann können Sie sich gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Sie können die Sendung auch gerne nochmal im Internet nachhören unter www.horeb.org. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, Ihr Bodo Klose. Dies war die Lebenshilfe und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.